berufen, eben nicht so weiterzumachen wie bisher, sondern unter unserem alten Leben einen Cut zu ziehen und in der Heiligung zu dir zuzunehmen. Und ich bitte dich, dass du den David segnest und salbst mit deinem Geist, dass er die Worte, die er auch von dir bekommen hat und sie vorbereitet hat, dass er sie so gut, wie du ihn ausrüstest, eben weitergeben kann, dass er deinen Willen an uns heranträgt und mach du uns zu guten Hörern und zu guten Tätern, Herr. Amen.
Amen. Zunehmen in Heiligung, das ist das Thema. Ich habe ihm noch eine kleine Unterüberschrift gegeben. Sex, Liebe und Arbeit. Finde ich cool. Aber wenn man sich dann so Gedanken drüber macht und sich das so anschaut, zunehmen in Heiligung, dann fragt man sich ja vielleicht, ja, was bedeutet denn überhaupt Heiligung? Ist es der Prozess, wo, wenn jemand gestorben ist, wo die Kirche dann braucht, um die Person heilig zu sprechen? Ist das die Heiligung, die dann passiert? Oder ist es mit der Heiligung vielleicht sogar eigentlich nur ein Tippfehler und sollte eigentlich Heilung heißen, so wie Google es mir die ganze Zeit vorgeschlagen hat? Oder um was geht's denn da eigentlich? Ich denke, es macht Sinn, bevor wir in den eigentlichen Predigttext kommen, uns einen kurzen Moment anzuschauen, denn die Bibel spricht von verschiedenen Heiligungen und redet von Heiligsein in verschiedenen Perspektiven. Und deswegen möchte ich da erstmal drauf schauen. Der Moment, wo wir als Menschen heilig werden, das ist dieser initiale Moment der Heiligung, die dann passiert, wenn wir als Christen neu geboren werden. Der dann passiert, wenn wir unser Leben Gott geben und sagen, hey, ich will dein Kind sein, ich will dich als mein Erlöser anerkennen, weil du der einzige wahre Weg bist. Und wir lesen davon zum Beispiel in 2. Korinther, wo es heißt, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Das ist dieser Moment, wo Gott uns rausnimmt und heilig macht und wir dadurch Heiligung durch ihn erfahren. Und das ist auch das, was Paulus und die anderen Autoren im Neuen Testament meinen, wenn sie ihre Briefe schreiben an die Heiligen. Immer wieder sehen wir in der Einleitung, dass sie schreiben, ich schreibe an die Heiligen. Das sind die Leute, die Gott rausgenommen hat, die jetzt seine Kinder sind, die eine neue Kreatur sind. Dann geht es weiter mit der fortschreitenden Heiligung, der zunehmenden Heiligung, das, was eigentlich unser Thema heute ist. Und da habe ich einen Vers aus unserem heutigen Predigttext, wo Paulus schreibt, denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern zur Heiligung. Hier geht es nicht um die Initiale, diese Heiligmachung von uns, sondern hier geht es darum, wenn wir dann heilig gemacht sind und wenn wir Gottes Kinder sind und auf Jesus schauen und sagen, hey, ich will noch mehr wie Jesus werden, ich will noch mehr das tun, was er will, was er für wichtig empfindet, dann ist das diese Heiligung, die hier gemeint wird. Und ein ganz wichtiges Detail davon ist, dass wir uns selbst heiligen, nicht um gerecht zu werden, nicht um Gottes Kinder zu werden, sondern andersrum. Wir sind Gottes Kinder und dann heiligen wir uns, weil wir Gottes Kinder sind. Das ist ein ganz wichtiges Detail und das ist ein bisschen ähnlich wie mit der Kaulquappe und dem Frosch, die wir hier auf dem Bild sehen. Eine Kaulquappe, die schwimmt im Wasser rum, weil die gehört ins Wasser. Und wenn eine Kaulquappe ein Frosch sein will und die ganze Zeit versucht, im Gras rumzuspringen, dann funktioniert das nicht, weil die wird sterben, die ist fürs Wasser gemacht. Wenn die Kaulquappe aber dann irgendwann die Verwandlung durchgeführt hat und zum Frosch geworden ist, dann will die Kaulquappe auf dem Land leben, dann will die in den Gräsern rumspringen und viel Spaß dabei haben. Aber wichtig ist, die Kaulquappe, die zum Frosch geworden ist, der springt deswegen auf dem Land rum, weil er jetzt ein Frosch ist. Und Frösche springen auf dem Land rum. Und die Kaulquappe ist im Wasser und gehört ins Wasser, weil sie eben noch kein Frosch ist. Und genauso ist es mit der Heiligung. Wir heiligen uns selbst nicht, um Kinder Gottes zu werden, sondern weil wir Kinder Gottes sind, können wir und dürfen wir uns und sollen wir uns heiligen. Und dann sehen wir, dass das immer ein Prozess sein wird, bis die vollkommene Heiligung kommt. Und diese werden wir hier in unserem jetzigen Leben so nie erreichen. Die werden wir erst dann erreichen, wenn Jesus zurückkommt und wir mit ihm wieder vereint sind. Und wie wir lesen im Philipperbrief, wir aber sind Bürger im Himmel, woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus, der unseren geringen Leib verwandelt wird, also unseren Leib, der hier noch auf Erden ist, dass er gleich werde mit seinem verherrlichten Leibe nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan machen kann. Dann, wenn wir einen neuen Leib bekommen, dann also, wenn wir mit Jesus zusammen sind, wenn er wieder zurückkommt, dann werden wir vollkommen und ganz geheiligt sein und ganz abgesondert sein und ganz mit Gott zusammen sein. Und dann gibt es nichts mehr, was an uns falsch ist. Aber bis wir dorthin kommen, haben wir noch so ein bisschen Leben hier, oder? Sehr schön. Sehr schön, dass wir hier alle leben und zusammen unser Leben teilen dürfen. Und in dem ist es wichtig, dass wir uns überlegen, hey, was stellen wir mit unserem Leben hier an? Was bedeutet Heiligung für mein Leben? Und da möchte ich den Predigttext heute zusammen mit euch lesen. 1. Thessalonicher 4, die Verse 1 bis 12. Weiter nun, ihr Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, dass ihr in dem noch mehr zunehmt, was ihr von uns empfangen habt, nämlich wie ihr wandeln und Gott gefallen sollt. Denn ihr wisst, welche Gebote wir euch gegeben haben im Auftrag des Herrn Jesus. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch der Unzucht enthaltet. Unzucht bedeutet in dem Fall sexuelles Leben außerhalb von Ehe, außerhalb von dem, wie Gott es sich gedacht hat. Dass es jeder von euch versteht, sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit in Besitz zu nehmen. Nicht mit leidenschaftlicher Begierde, wie die Heiden, die Gott nicht kennen, dass niemand zu weit geht und seinen Bruder in dieser Angelegenheit übervorteilt. Denn der Herr ist ein Rächer für all diese Dinge, wie wir euch zuvor gesagt und ernstlich bezeugt haben. Denn Gott hat uns nicht zur Unheilheit berufen, sondern zur Heiligung. Deshalb, wer dies verwirft, der verwirft nicht Menschen, sondern Gott, der doch seinen Heiligen Geist in uns gegeben hat. Über die Bruderliebe aber braucht man euch nicht zu schreiben, denn ihr seid selbst von Gott gelernt, einander zu lieben. Und das tut ihr auch an allen Brüdern, die in ganz Mazedonien sind. Wir ermahnen euch aber, ihr Brüder, dass ihr darin noch mehr zunehmt und eure Ehre darin sucht, ein stilles Leben zu führen, eure eigenen Angelegenheiten zu besorgen und mit euren eigenen Händen zu arbeiten, so wie wir es euch geboten haben, damit ihr anständig wandelt gegenüber denen außerhalb der Gemeinde und niemanden nötig habt. So, das ist ein langer Text mit viel Inhalt und Paulus spricht in diesem Text verschiedene Bereiche in unserem Leben an, in denen wir uns heiligen sollen und dürfen, in denen wir wachsen dürfen. Die drei Hauptthemen, die er hier anspricht, denn Heiligung betrifft unser ganzes Leben, aber er nimmt hier drei Sachen raus, sind Sex, Liebe und Arbeit. Mein Untertitel von der Predigt. Genau. Also lass uns die ein bisschen genauer anschauen. Ich werde mit Sex anfangen, weil das immer ein spannendes Thema ist, werde ich damit auch ein bisschen mehr Zeit verbringen. Dann kommt die Liebe, super, super wichtiges Thema, aber darüber hat Eugen letzten Sonntag gepredigt, da werde ich nicht so lange drauf eingehen und am Ende, so Gott uns die Zeit schenkt, werden wir noch über Arbeit reden. Genau, also Sex. Paulus schreibt, denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch der Unzucht enthaltet. Also dem falschen Rahmen von Sex. Sex in Hurerei kann man es auch übersetzen. Das Wort ist Porneia, das griechische Wort, was im Prinzip Sex überall dort darstellt, wo es nicht richtig ist. dass jeder von euch versteht, sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit in Besitz zu nehmen, nicht mit leidenschaftlicher Begierde. Also warum Sexualität? Sexualität ist ein Meisterwerk von Gottes Schöpfung. Die Art und Weise, wie Gott Mann und Frau geschaffen hat, wie sie sich anziehen, wie sie in eine Beziehung treten, wie sie körperlich Einigung finden, wie daraus Neues in Leben entsteht, das ist eine Sache, die Gott entworfen hat, die einfach nur genial ist. Und gleichzeitig ist das die Ehe und alles, was zur Ehe dazugehört, ein heiliges Bild, was Gott uns zeigt, um die Beziehung von Jesus, dem Sohn Gottes, und seiner Braut, der Gemeinde, darzustellen. Und deswegen ist es auch für Gott so ein wichtiges Thema, wo er sagt, halt mal, das ist nicht einfach irgendwas, das ist mir wichtig. Das ist mir wichtig, dass ihr damit verantwortungsvoll umgeht. Und genauso wie alles im Sündenfall gefallen ist, genauso wie alle Dinge eine düstere Seite bekommen hat, hat im Sündenfall auch die Sexualität eine düstere Seite bekommen. Eine Seite, die seither immer wieder zu Verderben führt, die immer wieder zu kaputten Sachen führt, die immer wieder Menschen, Beziehungen und große Dinge zerstören kann. Und wir müssen eigentlich nur in die Bibel schauen, um zu sehen, was das für verheerende Folgen haben kann. Es gibt so, so viele Geschichten in der Bibel, wo wir sehen, was Ehebruch und falsches Verhalten mit Sexualität an absolutem Schaden anrichten kann. Ich habe mal zwei kurze Beispiele. Wir haben das Beispiel von David und Bathseba, wo David als König eigentlich alles haben konnte, aber sich eine Frau ausgesucht hat, die verheiratet war und sie sich genommen hat und dann gemerkt hat, oh nein, eigentlich das hätte ich nicht machen dürfen, die hat ja einen Mann. Und so weit gegangen ist, um das zu vertuschen, dass er ihren Mann hat ermorden lassen. Und alles damit kaputt gegangen ist, was er aufgebaut hatte und er schwere Folgen dafür tragen musste, wo man sehen muss, hey, du hättest eigentlich fast alles haben können, aber du wolltest diese eine Frau und hast damit bis so weit gegangen, dass ihrem Ehemann sogar gestorben ist, getötet wurde. Oder wir haben die Geschichte von Abraham und Hagar. Das ist eine ganz spezielle Situation. Abraham hat von Gott das Versprechen bekommen, dass er einen Sohn bekommen wird von seiner Frau Sarah. Und sie werden ungeduldig, vor allem seine Frau wird ungeduldig und sie sagt, hey, weißt du was, du hast sicher Gott falsch verstanden, nimm doch meine Magd, nimm doch die und zeug doch mit ihr einen Sohn. Das heißt, es war ein Ehebruch, der sogar von der Frau befürwortet, sogar angefangen wurde, wo sie gesagt hat, schlaf doch mit meiner Magd. Und er hat den Sohn bekommen und er hat den Sohn als seinen erstgeborenen Sohn ganz sicher mit ganzem Herzen geliebt. Und das hat so weit geführt, dass seine Frau Sarah immer eifersüchtiger wurde und immer eifersüchtiger wurde und sie nicht damit mehr umgehen konnte, dass ihr Mann ein Kind mit ihrer Magd hatte und dass sie auf einmal die Aufmerksamkeit bekommt und das Kind bekommt. Und es hat damit geendet, dass sie ihren Mann aufgefordert hat zu sagen, schick diese Frau und das Kind weg. Und Abraham musste seinen eigenen erstgeborenen Sohn in die Wüste schicken, ohne dem Wissen, wie es ihm gehen wird, ob er ihn je wiedersehen wird, ob er überleben wird oder nicht. Und das ist doch herzzerbrechend, oder? Was diese Sünde als Folge hatte, wenn ich mir das überlege, das bricht einem das Herz. Und das sind zwei Geschichten. Und davon gibt es viele, viele, viele mehr in der Bibel. Und wir müssen nicht in der Bibel bleiben. Es ist doch verrückt zu sehen, dass was vor 2000 Jahren für die Thessalonicher ein Thema war, wo Paulus gesagt hat, Leute, passt auf, dass es heute genauso aktuell ist, genauso ein Problem ist. Und genauso wie damals in Thessaloniki, was eine griechische Stadt war, in der die sexuelle Moralität quasi nicht mehr bestanden hat, wo Besuche von Prostituierten, wo Beziehungen zu vielen Frauen und Männern normal waren, wo es sogar durchaus normal war, dass Männer mit Jungen Beziehungen hatten, kleinen Jungen, und das halt so war. Und wir sind heute zum Glück noch nicht an dem Punkt, wo das legal ist, aber trotzdem, egal wie wir unsere Systeme verändern und unsere Systeme versuchen dazu zu machen, dass sexuelle Unmoral als okay dargestellt wird, dass es als in Ordnung, dass es als Standard dargestellt wird. Egal wie sehr wir das verändern, Sexualität außerhalb der Ehe wird immer zu Verderben führen, wird immer zu Verletzungen führen, wird immer dazu führen, dass Menschen am Ende es schlecht geht und nicht besser geht. Und das Spannende ist, dass man noch nicht mal in einer Ehe sein muss, um seine zukünftige Ehe zu zerstören. Wenn wir uns Statistiken anschauen, die über die letzten 40 Jahre gemacht wurden, das sind Statistiken, die in Amerika erhoben wurden, aber ich denke, das ist relativ ähnlich hier, dann zeigt es uns, dass wir hier in der Statistik sehen, wie wahrscheinlich ist es, dass eine Ehe scheitert, das heißt geschieden wird, innerhalb der ersten 5 Jahre, basierend darauf, wie viele sexuelle Beziehungen man vor dieser Ehe hatte. Und die Zahlen sind ganz spannend. Also wenn Leute keinen sexuellen Partner vor ihrer Ehe haben, dann befinden sich diese Zahlen relativ niedrig bei 5-15%. Das sieht man, je nach den Jahren hat sich das ein bisschen mal nach oben und wieder nach unten verschoben. Aber sobald mehrere Partner, sexuelle Partner kamen in die Beziehung, desto schwieriger wird es sein, dann später in eine Ehe reinzugehen und die Ehe auch durchzuleben. Und ich sage nicht, dass es unmöglich ist, absolut nicht, unter Gottes Gnade ist alles möglich, aber das gibt uns einfach ein Gefühl dafür, was die Realität ist, was die Statistiken uns sagt. Was auch spannend ist, ist diese nächste Statistik hier. Die zeigt uns, wie glücklich Menschen in ihrer Ehe sind, im Verhältnis dazu, wie viele sexuelle Partner sie hatten. Interessant generell ist, dass wir Männer offensichtlich sehr glücklich in unseren Ehen sind. Also die gelbe Linie sind die Männer, wie glücklich sie sind. Die blaue Linie sind die Frauen, wie glücklich sie sind. Und offensichtlich, wir Männer, wir sind einfach so, hab eine Frau, wir haben es schön zusammen. Ist doch super, oder? Die Frauen sind da schon ein bisschen, die schauen dann schon die Details an. Ah ja, aber guck mal, wir hatten doch hier den Streit und den Streit. Ja, aber wir hatten doch danach Sex, dann war doch alles wieder gut, oder? Aber so funktioniert es bei den Frauen nicht. Das ist ein bisschen komplizierter und das ist auch gut so, weil die wollen auch eine gute Beziehung leben. Und das ist auch für uns Männer sehr wichtig, auch wenn wir manchmal das nicht so sehen. Aber das ist eigentlich gar nicht, worum es geht. Woran es mir hier eigentlich geht, ist zu sehen, dass Ehen, wo die zwei Ehepartner nur einen sexuellen Partner in ihrem Leben haben, generell viel glücklicher sind als Ehen, wo man viele Partner hatte, wo man viele sexuelle Partner hatten. Was auch übrigens sehr spannend ist, ist hier in der Statistik, wenn Männer viele Partner hatten, so 5 oder 6 bis 10 und dann in der Ehe sind, finden sie das eine super Sache. Oh, ist ja super, ich habe ganz viele sexuelle Erfahrungen gehabt und zwar nicht so gut, wenn sie nur eine hatten, aber generell finden sie das gut. Aber für Frauen, die leiden darunter viel, viel stärker wie Männer. Und wenn wir sehen, wo die Linien da so ganz nach unten gehen, auch wie diese Ansicht von, ist es eine gute oder eine schlechte Ehe, zwischen Männern und Frauen auseinandergehen. Und wenn der eine sagt, ich habe eine gute Ehe und der Partner sagt, ich habe eine schlechte Ehe, dann stimmt ja irgendwas gar nicht gut. Und das sehen wir hier auch an der Stelle. Genau, also haben wir uns spannende Statistiken angeschaut. Und die zeigen uns eigentlich, dass wenn Gott von uns will, dass wir heilig leben, wenn Gott von uns will, dass wir sexuell heilig leben, dann will er das nicht, um uns den ganzen Spaß zu verderben und uns die ganzen Freude, die diese Welt für uns bereitet hat, zur Seite zu legen und zu sagen, nee, ihr dürft da nicht bei dem Spaß mitmachen, ihr sollt da ganz prüde sein. Sondern dann tut er das, weil er weiß, dass das für uns schlussendlich das Beste ist und dass uns Menschen das am Ende am glücklichsten macht, selbst wenn wir manchmal glauben, dass das uns überhaupt nicht glücklich macht. Und es zeigen ja eigentlich die Statistiken. Und ich bin davon überzeugt, dass egal was Gott in seinem Wort sagt, wenn er uns dazu auffordert, Dinge zu tun, dann tut er das immer aus dem Grund, weil er uns liebt und weil er ein liebender Vater ist und weil er das Beste für uns vorhat. Und uns das Beste geben will. Also haben wir gesehen, dass Sex und Sexualität uns Menschen am glücklichsten macht und für uns Menschen am besten ist, wenn es in dem Rahmen von der Ehe zwischen einem Mann und einer Frau stattfindet. Und dass wir schlussendlich damit eigentlich am besten fahren. Und Gott sich wünscht, dass wir unseren Körper auch so heiligen, dass wir uns auf unsere Ehe so vorbereiten, dass wir in unseren Ehen so leben. Und wenn wir dann schauen auf die Bibel und sehen, dass Glaubenshelden wie in David, Glaubenshelden wie in Abraham oder gottsuchende und liebende Gemeindeleiter wie Bill Heibels, der wegen Anschuldigung, dass er sich sexuell falsch verhalten hat, sein Amt niedergelegt hat, wenn diese Leute damit Probleme hatten, wer sind dann wir zu sagen, ja, das Thema, das habe ich im Griff. Darüber müssen wir heute nicht reden. Wer sind wir, die wir denken, wir stehen da drüber? Ich denke, wir müssen da aufpassen, nicht hochmütig zu sein und nicht zu sagen, das passt schon. Und Paulus macht es nochmal deutlich, indem er sagt, hey, das, was ich euch hier weitergebe, das ist nicht ein guter Rat, den ich dir hier persönlich weitergebe, was von Menschen zu Menschen ist, sondern das ist etwas, was Gott dir sagt. Das ist etwas, was Gott uns gegeben hat, was der Heilige Geist, der in dir wohnt, sucht und liebt. Und deswegen solltest du das nicht zur Seite schieben und sagen, ja, für mich gelten andere Regeln. Für mich ist alles ja schon soweit in Ordnung. Die Frage ist, was machen wir jetzt damit? Wir haben gehört, das ist wichtig, das ist gut, aber wie gehen wir jetzt damit um? Jesus sagt, dass wenn uns unser Auge verführt, dass wir es rausreißen sollen und lieber weggehen, lieber unser Auge nicht haben und damit in den Himmel kommen, wie uns verführen zu lassen. Ich bin schon fast dort, also mein linkes Auge sieht fast nichts mehr, aber so ganz angekommen bin ich noch nicht. Die Frage ist, wo fängt das bei euch ein? Die Frage ist, was ist gut für dich? Was verführt dich? Und das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Und der erste Schritt darin ist, denke ich, überhaupt mal sich diese Schwäche einzugestehen und zu sagen, ja stimmt, ich habe eine Schwäche und ich bin verführbar. Und sich dann zu überlegen, okay, mit wem rede ich darüber? Eine Rechenschaftsbeziehung zu haben. Manchmal ist die beste Person dafür der Ehepartner. Manchmal ist es gut, dem Ehepartner zu sagen, hey, ich habe da ein Problem, aber ich rede mit der und der Person darüber, weil es vielleicht sonst die Ehe noch mehr belasten würde. Aber es ist wichtig, dass wir uns dessen klar sind und auch Beziehungen haben, in der wir Rechenschaft ablegen können. Und uns auch dann überlegen zu können, hey, was ist gut, wo ist für mich die Grenze und wo nicht. Für mich zum Beispiel, es ist nicht unbedingt die beste Idee, mit meiner Familie oder auch alleine an Strände zu gehen, wo die Hälfte der Frauen oben ohne da liegen oder sogar noch weniger, weil ich weiß, hey, das lenkt mich ab, das bringt mich in eine Situation, die für mich nicht gut ist, wo ich sagen muss, hey, lass uns lieber woanders hingehen. I-Steiner Schwellen sind für mich okay, da sind die Leute, die nackt sind, meistens über 60 und männlich, damit kann ich persönlich umgehen, aber das könnte eine Versuchung für jemand anderen sein. Deswegen, jeder sollte wissen, was für ihn in Ordnung ist und was für ihn nicht in Ordnung ist, wo er die Grenzen setzen sollte bei Passwörtern für Sachen im Internet, Blocker für solche Sachen, Pornografie etc. Das gibt so viele Sachen, die einen da verführen können. Und das ist oft ein Männerthema und das ist auch richtig, dass wir da die Männer ansprechen, weil meistens sind es auch die Männer, aber es ist auch durchaus ein Frauenthema und Frauen sind oft einfach auf ganz andere Art und Weisen empfänglich. Ich habe mit meiner Frau darüber geredet und die hat gesagt, ja, wir Frauen sind oft viel emotionaler. Wenn wir einen Film anschauen und wir sehen, was der Mann und die Frau für eine tolle romantische Beziehung haben und wie der Mann am richtigen Zeitpunkt einfach die Brosen auspackt oder einfach dieser Frau auch wirklich diese Aufmerksamkeit und die Bewunderung schenkt und dieses, hey, du bist so viel wert und ich kämpfe um dich und ich tue alles für dich, dann kann das in Frauen auch dazu führen, dass sie denken, ja, der macht das und mein Mann, der will immer nur Sex haben. So ein blöder Typ. Und da fängt da was an, in seinem Herz so einen Pflock reinzuschlagen und vielleicht trifft man dann jemanden und der gibt einem auf einmal genau diese Dinge, wo man merkt, ah, das ist jetzt so einer, das ist so ein Mann, wie ich ihn in den Filmen kenne, wie ich ihn mir wünsche. Und da müssen wir uns auch da Gedanken machen, aufpassen, auch als Frauen, Männer. Es gibt Männer, die auch sehr romantisch veranlagt sind, was auch toll ist. Und zu gucken, hey, woran hänge ich mein Herz? Was ist das, was mein Herz sich danach langt und ist es noch in einem guten Rahmen und ist es okay? Ich gebe euch damit kein Verbot, romantische Filme anzuschauen, das ist in Ordnung. Ich schaue mit meiner Frau ab und zu auch welche an und ab und zu rollen bei mir dann auch ein bisschen die Tränen, weil es so rührend ist. Aber es ist gut zu gucken, was ist gut für mich und was ist nicht gut für mich. So, wir haben drüber geredet, was sollten wir vermeiden, wo sollten wir aufpassen, was sollten wir nicht tun. Und wenn wir darüber reden, was sollten wir nicht tun, dann ist es auch immer gleichzeitig gut zu schauen, was sollten wir tun, was ist es gut zu tun. Und da ist mit Sicherheit, wenn ihr verheiratet seid, eine der wichtigsten Dinge, verbringt Zeit mit euren Ehepartnern. Redet mit ihnen, redet darüber, was toll ist, redet darüber, was euch schwierig fällt, sowohl im sexuellen wie auch nicht im sexuellen Bereich. Habt eine Beziehung, die tief und innig ist. Und ich merke das immer wieder, wenn ich mit der Anna, meiner Frau, zusammen bin. Es gibt so Phasen, wo man mit vielen Sachen beschäftigt ist, von der Arbeit, Kindern, allen Möglichen. Und man lebt sich so ein bisschen auseinander und man merkt, hey, wir haben eigentlich gar nicht mehr diese innige Beziehung. Und wenn man in so einer Situation ist, dann führt es einen viel schneller voneinander weg und in andere Verführungen rein, wie wenn man in einer Situation ist, wo man wirklich sich gegenseitig das Herz spürt und nah beieinander ist und weiß, hey, ich kann mit dir jederzeit über alles reden, wir reden jederzeit über alles und wir haben Zeit, wo wir miteinander verbringen. Deswegen immer wieder die Empfehlung, hey, nehmt euch Zeit für euren Ehepartner, verbringt Zeit zusammen, auch nicht nur über Kinder und was machen wir jetzt und morgen zum Essen, sondern auch über eure Beziehung und euer Leben zu reden. Wenn ihr nicht verheiratet seid, aber in die Zukunft schaut und sagt, hey, ich wünsche mir zu heiraten, dann verbringt Zeit mit Ehepaaren, wo ihr das Gefühl habt, hey, die sind ein Vorbild für mich, so will ich auch mal eine Ehe leben, so will ich auch mal sein. Verbringt Zeit mit denen, guckt, wie die es machen, lernt von ihnen, lernt, was sie gut machen, lernt, was sie schlecht machen, weil ihr werdet garantiert immer Sachen finden, was Leute schlecht machen, und nehmt euch vor, die besser zu machen. Und wenn ihr in der Situation seid, wo ihr nicht unmittelbar wahrscheinlich in eine Ehe kommen werdet oder aus einer Ehe draußen seid und merkt, hey, im Moment geht es für mich da nicht mehr weiter, dann schaut, dass ihr Beziehungen habt zu Freunden, mit denen ihr über die Themen reden könnt, mit denen ihr Rechenschaft abgeben könnt, mit denen ihr eure Schmerzen und eure Freuden teilen könnt und mit denen ihr beten könnt und vor Gott kommen könnt und in ihm euren Frieden finden könnt. Und jetzt sagst du vielleicht, schön, dass du das alles erzählst. Wenn mein Leben ein weißes Blatt wäre, dann könnte ich das jetzt alles so machen. Aber mein Leben ist kein weißes Blatt. Und in meinem Leben ist schon viel passiert. Und mein Leben hat alle möglichen Ecken und Kanten, Sachen, mit denen ich jetzt zurechtkommen muss. Und was soll ich jetzt machen? Ich kann die Sachen nicht rückgängig machen, die ich in meinem Leben gemacht habe. Und du hast recht, du kannst sie nicht rückgängig machen. Was passiert ist, ist passiert. Aber ich möchte an dieser Stelle nochmal ins Gedächtnis rufen, dass wenn wir von Heiligung reden und wenn wir darüber reden, hey, wir wollen so wie Jesus werden, wir wollen diese Dinge tun, dann geht es nicht darum, dass wir uns einen Status erarbeiten. Dann geht es nicht darum, dass wir uns in eine Situation stellen, wo wir sagen, jetzt habe ich es mir verdient, jetzt bin ich da und jetzt, wenn ich auf mein Leben schaue, ich habe es geschafft. Den Status, den wir bekommen als Gottes Kinder, der ist immer unverdient. Der ist immer rein und 100% aus Jesu Gnade und den werden wir uns nie erarbeiten können. Und deswegen möchte ich euch ermutigen zu sagen, hey, das, was hinter mir liegt, liegt hinter mir. Aber ich möchte auf Jesus schauen und ich möchte mit ihm vorwärts gehen. Und in Epheser 5 heißt es, denn einst wart ihr in Finsternis, jetzt aber seid ihr im Licht, ihr Licht im Herrn. Lebt als Kinder des Lichts. Denn das Licht bringt lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit hervor. Lasst das, was hinter euch ist, hinter euch. Tut Buße für das, was ihr getan habt, aber lasst es hinter euch und lasst es euer Leben in der Zukunft nicht nach unten ziehen, sondern schaut auf das, was Jesus für euch vorbereitet hat und wo ihr jetzt in dem nach vorne gehen dürft und mit ihm nach vorne schauen dürft und ihm ähnlicher werden dürft. Und erntet die Frucht, die Gerechtigkeit, die Güte und die Wahrheit davon, weil das ist das, was er uns verspricht. Und eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, als ich durch den Text gegangen bin, die finden wir im Vers 5, wo Paulus sagt, dass wir nicht mit leidenschaftlicher Begierde sein sollen, wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Und was sagt uns das? Das sagt uns eine Sache ganz eindeutig. Den Standard, die Heiligung, die Paulus hier fordert, ist etwas, die er Kinder Gottes auffordert zu tun. Leute, die Jesus als ihren Herrn haben und die sagen, ich will dir näher werden. Aber es ist nicht der Standard, an dem wir die Menschen um uns herum, die sich nicht als Kinder Gottes bezeichnen und die nicht Gott nachfolgen, messen sollten. Unsere Gesellschaft hat andere Standards, was richtig und falsch ist in der Sexualität. Und Paulus sagt, ja klar, das ist auch normal, weil die kennen Gott nicht und die sind nicht mit ihm unterwegs. Und was wir daraus mitnehmen sollten, sind zwei Dinge. Die erste Sache, über die haben wir schon geredet. Wir sollten nicht deswegen die Standards von den Leuten um uns herum mitnehmen und sagen, hajo, das sind die Standards, die ich auch übernehmen sollte, weil Gott hat ganz klare und ganz eindeutige Standards, über die wir gerade geredet haben. Aber gleichzeitig bedeutet es auch nicht, dass wir die Menschen um uns herum beurteilen und verurteilen sollten, wie sie leben. Und uns als etwas Besseres und als etwas Höheres fühlen sollten, wie die Leute, die vielleicht nach Gottes Standard sexuell unmoralisch leben. Ja, ganz im Gegenteil, wenn wir in die Bibel schauen, mit wem Jesus viel Zeit verbracht hat, dann sehen wir immer wieder, dass er mit den Betrügern zusammen war, er war mit den Zöllnern zusammen, er war mit den Huren zusammen. Und die Pharisäer haben sich aufgeregt, wie kannst du dich mit denen abgeben? Und Jesus hat gesagt, hey, ihr versteht nicht, um was es geht. Ihr versteht es überhaupt nicht. Ihr denkt, ihr seid würdig und gerecht, weil ihr irgendwelche Gesetze erfüllt. Aber darum geht es nicht. Würdig und gerecht kann jeder nur deswegen werden, weil Jesus für ihn gestorben ist, weil Jesus sein Leben für ihn gegeben hat. Und wir alle sind unwürdig, ganz egal, wie sehr wir uns Mühe geben und wie sehr wir uns auf Jesus ausrichten. Wir sind immer unwürdig. Und deswegen sollte, wenn wir uns heiligen und wenn wir ähnlicher werden wie Jesus, uns das nicht dazu führen, dass unsere Nase immer höher wird und wir immer besseres Gefühl haben, wie gut wir denn doch sind, sondern es sollte immer mehr dazu führen, dass wir realisieren, wie unwürdig wir sind und wie wenig wir es verdient haben und wie wenig es jeder Mensch verdient hat und wie sehr jeder Mensch Gottes Gnade benötigt. Und das ist es, worum es an der Stelle geht. Wir dürfen Jesu Gnade annehmen und wir dürfen Jesu Gnade weitergeben. Und wenn die Leute dann sagen, hey, ich will auch diese Gnade haben, hey, ich will auch Jesu Jünger sein, ich will ihm mein Leben geben, dann können wir mit viel Geduld, mit viel Zeit und mit viel Gnade über andere Dinge reden. Was ist denn gut in deinem Leben? Was hilft dir, was hilft dir nicht? Wie sieht es mit deiner Sexualität aus? Wo lebst du dort? Und damit kommen wir zu dem zweiten Thema, was Paulus anspricht, und es passt hier perfekt rein, die Liebe. Bruderliebe ist die Liebe von Christen zu ihren Geschwistern, zu anderen Mitchristen, geht darüber hinaus, aber es ist die Liebe, wo wir einander in Liebe annehmen und miteinander füreinander sind. Und diese Liebe ist so zentral, wenn es um Heiligung geht. Paulus schreibt, über die Brüderliebe aber braucht man euch nichts zu schreiben, denn ihr seid selbst von Gott gelehrt, einander zu lieben. Und das tut ihr auch an allen Brüdern, die in ganz Mazedonien sind. Das heißt, die Thessalonicher sind in einer Situation, wo man sagen muss, hey, die haben wirklich einander lieb, die sorgen sich füreinander und die sind füreinander da. Und trotzdem schreibt er, wir ermahnen euch aber, ihr Brüder, dass ihr darin noch mehr zunehmt, weil Liebe nicht eine Sache ist, die einmal da ist und dann einfach automatisch für immer da ist, weil Liebe eine Sache ist, die oft mit Beziehungen zu tun hat, wo wir uns immer wieder investieren müssen, uns immer wieder geben müssen, um diese Liebe aufrechtzuerhalten. Und wie gesagt, hat Eugen letzte Woche darüber gepredigt und hört euch die Predigt an, die war super. Ich möchte nur noch ein paar kleine Sachen sagen, die im Zusammenhang mit der Heiligung wichtig sind. Denn ich glaube, dass diese Bruderliebe ganz, ganz zentral ist und dass wir uns in dieser Liebe begegnen, wenn wir heilig sein wollen und uns heiligen wollen. Weil wenn wir das nicht tun, dann passiert es ganz schnell, dass wir auf uns schauen und sagen, hey, also gut, sexuell bin ich jetzt ziemlich gut unterwegs, ich kümmere mich um dieses, jenes, ich bin nett zu den Armen, ich bin eigentlich ziemlich gut. Ja, wenn ich aber den da hinten anschaue, der kommt jeden Sonntag in die Gemeinde, sagt, er wäre Christ, aber wenn ich in sein Leben schaue, dann macht er das überhaupt nicht. Und ich bin eigentlich viel besser wie der und deswegen sollte ich besser mal mit dem reden, wie schlecht er eigentlich ist und dass er sich gefälligst mal ein bisschen zusammenreißen soll, weil er ist total unter meiner Würde und eigentlich, naja. Und das sind vielleicht ein bisschen übertriebene Gedanken, aber das sind Gedanken, die uns ganz schnell kommen, dass wir ganz schnell in Richtung Werke gehen und sagen, ja, ich tue ja dies und das und jenes, aber der tut es nicht und der sollte das auch tun. Und deswegen ist die Bruderliebe hier so zentral, dass wir, wenn wir unseren Geschwistern begegnen, wirklich ihr Bestes auf dem Herzen haben. Wenn wir wirklich sagen, hey, ich will dich höher nehmen wie mich. Und ich sehe, vielleicht hast du hier Probleme, ich habe da Probleme, aber alles, was ich dir sage und alles, was ich dir mitgeben will, tue ich, weil ich dich von Herzen liebe und weil ich dich von Herzen unterstützen will und nicht, weil ich in einem Glaubens, in einer Werksgerechtigkeit bin und denke, du musst, ich muss, wir müssen, damit wir Gottes Gnade erlangen können. Ich habe vor ein paar Wochen auf YouTube so eine Art Konferenztreffen gesehen, wo sich verschiedene Leiter von Gemeinden und Gemeindebewegungen getroffen haben und einfach auszutauschen und miteinander zu reden und miteinander zu sein. Und es waren verschiedene Leute da wie Francis Chan, Mike Bickle, Bill Johnson, Leute, die große Gemeindebewegungen haben und sie haben einfach ihr Herz füreinander geteilt. Und ich fand es spannend, Mike Bickle, der das House of Prayer gegründet hat und leitet, hat dort über Bill Johnson, dem Leiter von Bethel, geredet. Und er hat gesagt, hey, ich war mal bei ihm zu Besuch und ich habe mit seiner Familie, ich habe mit seinen Mitarbeitern geredet. Und das, was mich immer wieder so erstaunt hat, war, dass alle Leute, die ihn wirklich nah gekannt hatten, die viel mit ihm zu tun haben, alle gesagt haben, hey, ich habe diesen Mann nie schlecht über andere reden gehört. Nie schlecht über die Leute, die ihn in den Medien angeklagt haben, die ihn andere Pastoren, die ihn angeklagt haben, weil er Dinge macht, die sie für nicht richtig empfunden haben. Er hat sich nie über die geäußert in irgendeiner negativen Art und Weise, wo ich gedacht habe, ja, das ist schon erstaunlich, oder? Weil manche Leute sagen Dinge über einen und die sind einfach falsch. Und dann nicht auf der anderen Seite rüberzugehen und zu sagen, oh, zurückzugehen und zurückzuschlagen, sondern das in Liebe anzunehmen und zu sagen, hey, ich will trotzdem nicht schlecht über diese Person reden. Ich will diese Person trotzdem in Liebe anzunehmen, finde ich erstaunlich. Und Bill Johnson hat dann später darüber erzählt, wie er in einer morgendlichen Andacht, wo er für sich stille Zeit hatte, durch ein christliches Magazin geblättert hat und ihm ein paar Leute aufgefallen sind, über die er einfach kein so gutes Gefühl hatte. Entweder weil die ihn schon öffentlich angegriffen haben oder weil er einfach ihre Lehre nicht so ganz getraut hat. Und er wollte da schon weitergehen und hatte aber dann auf einmal das Gefühl, nee, ich will das nicht einfach liegen lassen, ich will nicht einfach in den Tag weitergehen, sondern ich will wirklich Gottes Liebe für diese Männer spüren. Und er hat sich hingesetzt und er hat so lange über jeden einzelnen von denen gepredigt, bis er wirklich in Frieden hatte und Gottes Liebe für diese Leute gespürt hat. Und gespürt hat, hey, Gott liebt diesen Mann. Ganz egal, was er gesagt hat, ganz egal, ob die Dinge richtig oder falsch waren, Gott liebt diesen Mann und ich will ihn auch lieben. Und als ich das so am Anfang gehört habe, habe ich erst so ein bisschen drüber geschmunzelt und gedacht, jo, super frommer Typ, super heilig. Also das ist ein bisschen übertrieben für meinen persönlichen Geschmack. Aber als ich das dann so zugehört habe und dann später drüber nachgedacht habe, habe ich realisiert, dass das wirklich die Art von Bruderliebe ist, die Jesus sich eigentlich wünscht. Selbst wenn Leute nicht die Dinge lehren, die wir für richtig halten, selbst wenn Leute falsche und gemeine Dinge sagen, selbst wenn Brüder und Schwestern nicht liebevoll zu uns sind, zu sagen, hey, und ich will dich trotzdem lieben. Und ich muss nicht mit allen Lehren von Mike Bickle, Bill Johnson und so weiter übereinstimmen. Ich muss die nicht in allem als mein Vorbild haben. Aber einfach zu sehen, was die dort für eine Liebe gezeigt haben, ist, finde ich, eine tolle Inspiration und ein tolles Vorbild, um nach vorne zu schauen. Und damit können wir uns nochmal das letzte Thema anschauen, was Paulus anspricht, die Arbeit. Er hat über Sexualität gesprochen, hey, wie sind wir dort rein, was ist dort gut für uns. Er hat über die Liebe gesprochen, wo wir gesagt haben, hey, wenn wir uns heiligen wollen, wenn wir gut miteinander umgehen wollen, dann muss das in Liebe passieren, dann sollten wir uns in Liebe ermahnen und in Liebe ermutigen. Und am Ende kommt er noch auf unser Leben darüber hinweg, unseren normalen Alltag zu sprechen. Wie gestaltet sich denn der normale Alltag? Und er sagt, und eure Ehre darin sucht, ein stilles Leben zu führen, eure eigenen Angelegenheiten zu besorgen und mit euren eigenen Händen zu arbeiten, so wie wir es euch geboten haben, damit ihr anständig wandelt gegenüber denen außerhalb der Gemeinde und niemanden nötig habt. Und ich will da einfach noch drei Gedanken mitgeben. Das erste ist, was er sagt, eure Ehre daran sucht, ein stilles Leben zu führen. Und was ich dort spannend finde, ist, was er eigentlich sagt, ist, hey, ihr müsst nicht im Rampenlicht stehen, seid zufrieden damit, ein stilles Leben zu haben und nicht der große Macker zu sein. Und wenn wir in die Geschichte schauen und wir sehen große Herrscher an, Leute, die viel erreicht haben, dann sehen wir meistens, dass die versucht haben, irgendwas aufzubauen, seien es die Pharaonen mit ihren Gräbern oder seien es andere, die riesige Gebäude gebaut haben, um sich irgendwie zu verewigen, um zu zeigen, hey, schau mal, wie groß ich bin. Ich will, dass ihr jetzt seht, wie groß ich bin, aber ich will vor allem, dass wenn ich mal tot bin, dass die Leute sich Jahrhunderte, Jahrtausende daran erinnern, wer ich war, dass mein Name unauslöschlich in die Geschichte geschrieben wird. Und deswegen versuche ich, etwas Großes zu sein, etwas, wo Leute auf mich schauen. Und Paulus sagt, aber wisst ihr was? Ihr könnt euch damit zufrieden geben, ein stilles Leben zu führen. Und wisst ihr warum? Weil die eine Person, der eine, wo es wirklich wichtig ist, dass er sich an euch dran erinnert, Gott ist. Dass der eine, der euch garantiert nicht vergessen wird, wenn ihr ihm sein Leben gegeben habt, dass der eine euch sieht und euer Leben sieht und wenn ihr sterbt, unscheinbar, als jemand, der sein ganzes Leben lang einfach seiner normalen Arbeit hinterhergegangen ist, in Liebe Gott nachgefolgt seid und dann im Grab liegt und kein Mensch danach nach euch kräht, dann wird Gott eines Tages zu euch kommen und sagen, komm her, mein geliebtes Kind. Ich habe dich nicht vergessen, sei willkommen in meinem Reich. Und das ist etwas so Geniales, etwas so Schönes, wo wir wissen dürfen, wir müssen nicht versuchen, ein Leben jetzt aufzubauen, wo es mit so viel Erfolg und Karriere, wie es nur geht, gekrönt ist, weil wir wissen dürfen, dass wir in Gott eine Sicherheit haben, die in Ewigkeit Bestand hat. Und wir niemanden damit beeindrucken müssen, sondern Gott alleine. Und er ist nicht davon beeindruckt, je mehr Trara wir machen. Und das heißt nicht, dass wenn Gott uns in irgendwelche Positionen bringt, wo wir groß rauskommen und in einer Situation sind, wo wir viel Macht vielleicht haben, dass wir das unbedingt nicht tun sollten, wenn Gott das für unser Leben geplant hat, dann dürfen wir das in Demut annehmen und ihn darin ehren. Aber wir müssen das nicht versuchen, mit eigener Hand zu schaffen und unser Leben dadurch besser zu machen. Und Paulus spricht auch an, wie wir arbeiten sollen, dass wir uns um unsere eigenen Sachen kümmern sollten, dass wir unsere Arbeit ehrlich und gut machen sollen. Und ich glaube, auch da können wir uns immer wieder selber prüfen. Hey, nehme ich mich am wichtigsten? Bin ich die einzige Person, die schlussendlich zählt auf der Arbeit? Mache ich ein großes Tamtam, wenn ich nicht das bekomme, was ich gesetzlich den Anspruch drauf habe? Ganz egal, was meine Arbeitskollegen dazu sagen und wie sehr sie darunter leiden müssen. Ich denke, wir dürfen da auch einfach in Demut kommen und dürfen gucken, wie ist unser Leben, was tun wir, sind wir ehrlich dabei, lassen wir uns bei jedem Schnupfen krank schreiben, weil wir es doch verdient haben, zu Hause auf dem Sofa zu liegen, oder arbeiten wir ehrlich, wenn wir im Homeoffice sind, weil wir dazu gezwungen sind, oder lassen wir uns ständig von irgendwelchen Sachen ablenken. Ich habe gemerkt, das ist durchaus eine Sache, wo man ganz schnell abgelenkt werden kann, wenn man in irgendeinem Call ist und die Leute über irgendwas Langweiliges reden und man denkt so, und dann auf einmal merkt, man könnte dieses und jenes und diese Sache und auf einmal hat man eine Stunde damit verbracht, irgendwelche spannenden Dinge nachzugehen, aber nicht seiner eigentlichen Arbeit, dann muss man auch da gucken, hey, ist das richtig oder ist es auch nicht richtig und sollte ich mich da vielleicht ändern? Und zuletzt spricht Paulus an, dass wir ehrlich für unsere Arbeit, für unser Geld mit unseren eigenen Händen arbeiten sollen. Das heißt, wir dürfen dankbar sein, dass wir ein Sozialsystem haben, was uns abfängt, wenn wir keine Arbeit haben. Aber wir dürfen auch ehrlich versuchen, uns wieder eine Arbeit zu suchen und sollten uns nicht darauf ausruhen, dass wir davon profitieren, dass andere für uns sorgen, dass wir immer gucken, hey, ich bin so arm, kannst du mir Geld geben, kannst du mir was leihen, sondern Paulus sagt, hey Leute, ihr seid berufen, ehrlich zu arbeiten und ehrlich euer Geld zu verdienen und nicht den anderen auf der Tasche zu liegen. So, Paulus hat so viele Themen angesprochen und man hätte noch viel länger über alles Mögliche reden können. Aber ich möchte jetzt zum Schluss kommen. Und wenn ihr jetzt drüber nachdenkt, was da alles für Themen drin waren, dann hoffe ich, dass du durchaus Themen hast, wo du sagst, ja, da bin ich noch nicht ganz angekommen, weil Paulus ja schon von vornherein sagt, hey, das ist eine Sache, die wir unser ganzes Leben lang lernen dürfen, wo wir immer weiter dran arbeiten dürfen, da werden wir nie am Ziel ankommen. Und deswegen ist es gut, wenn wir uns immer wieder bewusst machen, dass es Dinge gibt, wo wir weiter drin wachsen dürfen. Und wenn du sagst, hey, aber eigentlich habe ich diese grundlegende Form von Heiligung noch gar nicht. Ich würde von mir gar nicht sagen, dass ich wirklich eine neue Kreatur bin. Dann möchte ich dazu dich auch einladen zu sagen, hey, komm zu dem Mitarbeiter, lass uns drüber reden, lass uns drüber beten. Und wenn du das willst, dann kannst du das hier und heute auch werden und sagen, hey Gott, du bist gut. Das, was du für uns Menschen hast, ist gut und ich will mein Leben damit füllen, weil es einfach ein gutes Leben ist, ein Leben, was dir die Ehre gibt und ein Leben, was schlussendlich auch mich zufriedenstellt und mir Frieden gibt, weil Gott uns diesen Frieden verspricht. Und in dem ist es immer wieder wichtig, dass wir uns immer wieder neu bewusst machen, dass die Grundlage für unser Heiligsein, die Grundlage für unsere Heiligung Gottes Jesu Gnade ist, dass keiner von uns würdig ist, dass keiner von uns zu ihm kommen kann und sagen kann, ich habe das, das und das gemacht, schau mal, ich bin doch gut, sondern dass wir alle unverdient seine Gnade empfangen dürfen, dass wir alle unverdient vor ihn treten dürfen und sagen dürfen, ich nehme deine Gabe an. Und darauf basierend dürfen wir dann auf ihn schauen und auf Jesus schauen und mit ihm und mit seinem Geist vorwärts gehen und ihn erkennen und ihn erleben und in ihm seine Heiligung erfahren. Und dazu möchte ich uns alle einladen. Amen.
Ja, David, vielen lieben Dank für deine gute Predigt. Und ich würde zum Schluss gerne noch den Segen sprechen und bitte euch dafür aufzustehen, wenn ihr könnt. Der Herr segne und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und er schenke euch Frieden. Amen. Amen. Ich wünsche euch noch einen guten Sonntag und eine gute Woche.